Herzlich willkommen zu Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes Leben voller Persönlichkeit. Was will ich, wer bin ich und was brauche ich eigentlich für ein rundum zufriedenes Leben? Tue ich das, was ich liebe? Wenn du dir diese Fragen auch schon immer mal stellen wolltest und keine Angst vor den Antworten hast, dann bist du genau richtig hier bei uns. Ich bin Simone, 36 Jahre alt, Yoga- und Meditationslehrerin und habe zusammen mit meiner Freundin Sabine Personality Mag gegründet. Ein Online-Magazin rund um Persönlichkeitsentwicklung, Self-Care, Wellbeing, Wellness und Empowerment. Personality Talks ist der Podcast zum Magazin, in dem wir spannende Persönlichkeiten, Experten und Coaches zum Gespräch treffen, euch unsere Tipps für ein erfülltes Leben verraten und voneinander lernen. Hallo, hier ist Folge 14 von Personality Talks und das ist uns heute ein ganz besonderes Fest, denn mein heutiger Gast ist Susanne Karloff. Susanne Karloff ist Journalistin und Bestsellerautorin. Sie hat die Bücher Nüchtern betrachtet, war es betrunken nicht so berauschend und Angst ist nichts für Feiglinge geschrieben. Sie schreibt für Medien wie die Myself, die Brigitte, Emotion und die Welt am Sonntag. Seit über 10 Jahren schreibt sie jede Woche die Kolumne im Grazia Magazin. Im Podcast sprechen wir über den Körper und das Verhältnis, das Susanne heute zu ihrem Körper hat. Sie erzählt von ihren alten Tagebüchern, die sie ein paar Tage zuvor aus dem Keller geholt hat und die sie zurück in die Vergangenheit katapultiert haben. Das Gespräch mit Susanne ist wie ein Ritt durch ihre eigene Geschichte, ein Rückblick auf die junge Susanne. Dabei ging es immer um ihren Körper, mit dem sie von Beginn an sehr gehadert hat. Heute lebt Susanne ein Leben, in dem sie mit 52 Jahren komplett bei sich selbst angekommen ist. Sie bringt viel Verständnis und Mitgefühl für sich selbst auf, ob bei ihrer Arbeit oder wenn sie Fehler macht. Wir reden darüber, welche magische Wirkung Yoga auf sie und ihr Leben hatte und warum Kundalini-Yoga wie ein Energiebooster wirkt. Susanne erklärt, warum Rumhängen in Ordnung ist, wie gut es tut, milde mit sich zu sein und warum es wichtig ist, an sich selbst zu glauben. Wir sprechen über Karma, übers Muttersein, über Ängste und natürlich über ihre große Gabe, das Schreiben. Viel Freude mit einem wirklich besonderen Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast, Susanne Karloff.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich da bin.
Finally. Hallo, liebe Susanne, ich freue mich, dass du da bist. Und es wäre ganz witzig gewesen, wenn wir eben eine Videoaufnahme gehabt hätten, weil wir schon ein bisschen Empfangsprobleme und Bewegungen drin hatten, was aber ganz gut war. Und damit steige ich auch direkt ein, weil ich gerade auf dem Weg ins andere Zimmer gedacht habe, wie toll das so mit dir ist. Diese erste Begegnung, die ich mit dir haben durfte, war in deinem tollen Schreibworkshop, über den wir auch noch sprechen. Und dann hast du für diesen Podcast zugesagt und man könnte sich ja die Hosen voll machen, also ich zumindest, wenn man dich so zum Interview einlädt. Aber du hast direkt immer so eine sehr entspannte, nette Art, dass man sich traut, dir Texte zu schicken, dass man nicht sofort Angst bekommt, sondern eher lachen muss, wenn das nicht funktioniert. Woher kommt das? War das schon immer so?
Das weiß ich gar nicht. Also es war mir nicht bewusst. Ich freue mich, dass du das sagst, aber das ist nicht was ich bemerke an mir selber. Ich glaube, weil ich selbst so, ja, genauso bin. Also ich habe ja auch Angst vor Interviews. Ich habe ja auch Angst vor Kritik oder vor Ablehnung oder vor, also das alles ist ja etwas, was mir nicht fremd ist. Insofern hätte ich gar keine andere Art, mit Menschen umzugehen, als die offen zu empfangen, wenn die mir angenehm sind und sich gut benehmen. Ansonsten ist es natürlich was anderes.
Was hast du heute Morgen als erstes nach dem Aufstehen gemacht? Wie stehst du generell auf?
Oh Gott, jetzt müsste ich sowas sagen, sowas Tolles wie, ich habe dann ein Morning Journaling gemacht. Ich glaube, als erstes habe ich gedaddelt, im Bett liegend noch, und habe irgendjemanden gestalkt im Zweifel. Nee, es ist tatsächlich so. Ich habe meine Tagebücher vor ein paar Tagen aus dem Keller geholt und ich habe das Tagebuch geschrieben, seit ich 13 bin. Und also Morgenseiten, so dieser Trend von Morgenseiten, und das ist ja auch ganz toll, habe ich also intuitiv schon gemacht mit 13. Diese Kiste habe ich aus dem Keller hochgeholt und das ist immer beides, Bürde und schrecklich auch, weil ich dann da so reinsinke in diese vielen Versionen von mir und diese vielen Suses, die ich war und auch noch bin, dass es immer so beides ist. Einerseits Erschütterung, wie ich es überhaupt bis hierhin geschafft habe. Ganz viel Wehmut, ganz viel Mitgefühl für diese Frau, für dieses Mädchen. Und das hat mich sehr beschäftigt die letzten Tage. Insofern bin ich aufgewacht mit irgendeinem Gedanken daran. Und dann habe ich aber 1,5 Stunden Guru Jagat gemacht. Ich bin ja Kundalini-Yogi. Ja, dann habe ich mal ganz vorbildlich einen Selleriesaft gepresst. Das ist ein reiner Zufall. Gestern hatte ich 5 Toast zum Abendessen. Also es gibt kein festgesetztes Ritual, das immer so ist.
Ja. Dieses Verständnis, Mitgefühl für das Mädchen, was du da sozusagen hervorholst in den Tagebüchern, hattest du dieses Verständnis, Mitgefühl schon immer für dich oder hast du das erst die letzten Jahre gelernt?
Also was ich sehr interessant finde, ich rede jetzt auch zum ersten Mal über die, also darüber, dass ich die Tagebücher vor ein paar Tagen aus dem Keller geholt habe. Ich mache das alle paar Jahre und es ändert sich immer der Blick auf dieses Mädchen und auf diese Frau und auf diese Jugendliche. Und diesen Blick darauf habe ich nicht immer, auf gar keinen Fall, schon gar nicht, während ich in dieser Zeit quasi drin war. Weil was sich durchzieht, durch diese ganzen Seiten ist, und da das meine ich auch mit auch erschüttert sein und auch traurig sein, wenn ich heute wüsste, was ich weiß und wenn ich heute so auf die gucken würde, wie ich heute auf mich gucken will, eben mit Liebe und Mitgefühl und ja, Barmherzigkeit, auch wenn ich scheiße aussehe oder Blödsinn mache oder mich nicht wohlfühle oder denke, ich bin wieder in die gleiche Falle oder ich bin gescheitert. Trotz alledem habe ich ja ein viel größeres Herz für mich als früher. Was ich aber merke, und das wusste ich nicht, und deswegen bin ich froh, dass ich sie nicht weggeschmissen oder verbrannt habe, wie ich das so oft wollte. Das sind echt viele. Was ich jetzt festgestellt habe, diesmal die letzten Tage ist, ich rede mich da auch immer selbst an. Und ich sage auch immer so, ich schreibe so liebe Sachen. Ich sage auch meine Liebe, meine Schöne. Und ich verabschiede mich von mir selbst immer mit meinem eigenen Namen. Also,
oh, schön.
Ja, und das habe ich nicht erinnert. Das ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen. Und ich bin auch so mein Cheerleader. Also ich sag auch, wenn ich dann zum Beispiel, keine Ahnung, 16 war und sage, ich fühle mich total dick. Ich war natürlich nie dick, aber ich fühle mich total dick und ich habe Pickel und es ist so schrecklich alles. Und trotzdem gab es immer wieder, wenigstens dann am nächsten Tag, wieder ein, so, jetzt machen wir das. Und also ich war mir so auch, ja, Mutter, Vater, alles wahrscheinlich. Und habe mir auch so mich so motiviert und auch so beruhigt und getröstet und Mut gemacht. Und das finde ich jetzt mit 52, wenn ich da jetzt drauf gucke, finde ich das total süß und auch auf eine Weise bewundernswert von so einem jungen Mädchen, das ich war, dass ich in all meinem Kummer und wirklich auch viel, viel suchen, viel nachdenken, viel mich und das Leben und alles in Frage stellen, dass ich das trotzdem noch gemacht habe. Das wusste ich nicht bis eben vor ein paar Tagen. Das habe ich nicht erinnert.
Ach, wie schön. Was für eine schöne Erinnerung. Würdest du heute sagen, wenn es das gibt, dass du mit dir und dem, wie du bist, wie du durch die Welt gehst, mit deinem Körper, mit all dem, was du so mitbringst, dass du damit so im Reinen bist oder so fein bist für dich?
Ja. Ja, ich glaube, ich sage das jetzt so, jetzt kann ich das sagen. Ich glaube, ich konnte das nicht mal vor 3 Jahren sagen. Oder, naja, vor 3 Jahren doch, vor 3 Jahren auch. Aber sagen wir mal, vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren war ich auch schon sehr erwachsen, also mit 42. Hatte auch schon ein Kind und alles, eine Ehe hinter mir und so. Aber dieses mit mir hadern und ob das jetzt sei von meinem Charakter oder meinem Wesen, rein meine Natur, also gar nicht nur Charakter, sondern auch so, wie ich gekommen bin, wie ich gedacht bin, wie ich mich missverstanden habe und oder auch mein Aussehen. Ja, das kann ich jetzt sagen.
Und was würdest du sagen, wenn du so zurückguckst, welche Rolle hat der Körper in deinem Leben gespielt? Also Körper ist ja sozusagen das Thema unserer Ausgabe und auch die Frage, wie feiern wir den Körper oder wenn man es so ein bisschen nach unten drosseln will, wie akzeptieren wir den Körper, den wir haben?
Also es ist interessant, weil würde ich jetzt mit dir sprechen, hätte ich mit dir gesprochen vor einer Woche, hätte ich das anders beantwortet und betrachtet. Aber dadurch, dass ich jetzt die letzten Tage eben permanent diese Bücher alle gelesen habe und es gibt einfach Stellen, gerade gestern auch habe ich gelesen, dass ich selbst bemerkt habe währenddessen, es geht immer um Körper ganz viel. Der hat eine unglaublich große Rolle gespielt. Und nicht, weil ich so gerne in ihm war, sondern weil ich so gehadert habe mit ihm. Und was natürlich auch immer so verrückt ist, ne, wenn man sich Fotos anguckt, wenn ich mir heute Fotos angucke aus der Zeit, da fragst du dich, was kannst du denn da hadern? Und ich werde mir auch in 10 Jahren Fotos von jetzt angucken und sagen, was hast du denn, da warst du ja echt noch jung, was hast du denn dich da beschäftigt mit dem faltigen Hals? Also, weißt du, so ist doch egal. Also, ja, dann ist er faltig, aber es ist doch okay, ist doch mein Leben. So. Und ich werde mir wahrscheinlich eben auch ja noch jünger vorkommen in 10 Jahren über die Dinge. Es funktioniert ja schon, wenn man sich Fotos anguckt von vor 10 Jahren. Wie aber dann erst, wenn ich mir eben Bilder angucke, ja, als ich jugendlich war. Und es ging permanent um den Körper in meinem Leben und jedenfalls, als ich jung war. Und ich habe dazu so ein Verhältnis, dass ich finde es ganz schwierig, Körperkult. Ich möchte zwar, dass mein Körper gesund ist und das hat für mich auch so mit Schönheit hat auch für mich zu tun, dass ich vital bin, dass ich nicht schlapp bin, aber gar nicht. Ich interessiere mich jetzt nicht für ein Sixpack oder sowas. Aber seit ich angefangen habe, so richtig intensiv vor 20 Jahren mit Yoga, hat sich das eh verändert. Weil, das kennst du ja nur auch, hätte ich, und das bin ich auch, ist mir auch aufgefallen, hätte ich doch einfach nur früher, schon als Kind, man sollte jedem Mädchen schon mit, also Jungs auch, aber ja, hätte ich einfach schon damals Meditation und Yoga gehabt, dann wär ich ganz anders mit mir groß geworden und ich hätte mich ganz anders betrachtet. Und aber es ist, wie es ist. Es ist meine Biografie und das ist Teaching. Also das ist es. Das ist das, was ich lernen musste. Und es ging immer darum, mich selbst, ja, so ein großes Wort, akzeptieren. Also mich lieben und akzeptieren und unabhängig davon, was drumherum passiert. Und das ist mir eben immer schwer gefallen. Und das ist mir von Jahr zu Jahr weniger schwer gefallen. Und deswegen ist es total obsolet zu sagen, ach, wäre ich doch noch mal jung. Ja, nee. Also, dann wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin.
Was glaubst du, wenn es die Yoga- und auch Meditation-Erfahrung gar nicht gegeben hätte? Was wäre gewesen oder wie wärst du heute?
Das Ganze habe ich noch nie drüber nachgedacht und es ist eine nicht schöne Vorstellung. Gerade weil ich jetzt so aktuell genau weiß, wie sich das eben angefühlt hat durch diese Erinnerungen, durch die Tagebücher. Ja, ich war immer so im Streit mit mir und so immer so, zum Beispiel sind auch wahnsinnig viele Stellen, dass ich so feindlich war, so aggressiv. Also ich bin jetzt nicht permanent ausgeglichen, aber die meiste Zeit schon. Also das wird ja von Mal zu Mal mehr. Und gerade auch noch im Kundalini-Yoga haben wir ja noch ganz andere Werkzeuge. Also da geht es ja nochmal um, haben wir ja 10 Körper, ne, oder 11 sogar, ich glaube 10. Und es ist nicht nur einer. Und diese Praxis hat mich ja in den letzten 5 Jahren auch nochmal stark verändert. Also allein, was mein Nervensystem angeht. Das hatte ich damals. Ich hatte gar keine Nerven. Ich war schon als Teenager so ein Wrack, also so nervlich. Mhm. Alles war, das ist natürlich auch, wenn man sehr fein, also im feinen Sinne hat, sensibel ist, dann ist das natürlich auch alles, ja, so hier Planet Earth ist ja jetzt kein Picknick. So. Das ist ja schon ordentlich herausfordernd. Und erst recht bei so einem Mädchen oder Kind hätte man dann, wäre es gut gewesen, wenn ich das vorher gewusst hätte, ein paar Sachen, um mich zu schützen, um mich stark zu machen. Das habe ich aber jetzt und das ist toll und darüber bin ich sehr, sehr, sehr glücklich.
Und dieses Verhältnis zu der Praxis, da habe ich viel drüber nachgedacht, so im Vorfeld auch. Also gerade die Kundalinis müssen ja, finde ich, immer eine sehr große Disziplin auch mitbringen, tatsächlich an diesen Übungen dran zu bleiben. Und gleichzeitig hat man ja manchmal das Gefühl, in der Yoga-Welt auch entsteht so ein, morgens habe ich diesen Ablauf, ich mache das und das und dann muss ich unbedingt so und so lange auf dieser Matte und diese Praxis. Und mir wurde das jetzt nochmal bewusst in der Arbeit mit einem Achtsamkeitslehrer, mit dem Georg Lolos, den ich vor 2 Folgen zu Gast hatte, der auch gesagt hat, dieses so sehr strenge mit sich sein, also auch sehr streng mit einer Praxis oder einer Praktik sein, dass man das eigentlich auch wieder so ein bisschen wegschieben kann. Und viel wichtiger ist, nämlich das, was du zu Eingang gesagt hast, dieses liebevoll mit sich sein. Also dann vielleicht tatsächlich zu sagen, ne, ich spreche besser liebevoll mit mir, als dass ich mich für 1,5 Stunden auf der Matte sozusagen verhafte. Wie ist das bei dir? Hast du einen ganz lockeren, geschmeidigen Umgang damit, genauso wie du heute in den Tag sozusagen gestartet bist? Oder sagst du schon, nein, da bin ich ganz diszipliniert, also mindestens jeden Tag 90 Minuten oder so?
Nein, ich habe einen sehr
Nein.
lockeren Umgang mit mir und ich bin sehr großzügig mit mir in jeder Form. Also das ist auch etwas, was ich für mich jedenfalls wichtig finde. Das Komische ist dadurch, dass ich so großzügig bin. Also sagen wir jetzt mal zum Beispiel gestern, ich hing nur rum, ich habe gedacht, nö, man müsste eigentlich mal wieder und dann wollte ich Hatha-Yoga, also mit dem Yoga-Raum 1,5 Stunden machen. Dann habe ich mich vertüdelt, dann war ich zu spät dran, dann hatte ich noch meinen Schlafanzug an, nicht mal einen Sport-BH, dachte ich, ach, ist jetzt auch egal. Und dann habe ich halt 20 Minuten mitgemacht und bin wieder raus aus dem Ding. Das mache ich sonst nicht. Mache sonst 1,5 Stunden schon. Aber ich dachte so, ach, so ein bisschen bewegen ist doch besser als jetzt gar nichts. Oder ich habe auch mal, dass ich ganz konsequent kalte Duschen mache, wenn sich so anfühlt, morgens, keine Ahnung, 3 Wochen lang. Und es kann sein, dass ich an Tag 22 denke, nein, keine Lust, ich möchte jetzt heiß duschen und ich möchte auch schlafen bis um 8. Ich möchte auch keine Fists of Anger machen und ich möchte auch kein Feueratmen machen. Es gibt Zeiten, in denen ich sogar, wobei ich das nicht gut finde, aber es ist schon passiert, mal 2 Monate gar kein Yoga gemacht habe. Entweder, also ich hatte eine Muskelfaserriss länger, so Verletzungen, es hat alles wehgetan, sollte ich das schon, oder wenn ich umgezogen bin, oder wenn ich ein Buch schreibe, zum Beispiel, ist es auch eigentlich wichtig, dass ich natürlich mich bewege und was mache, weil ich so viel sitze und so mein Hirn so angestrengt ist. Aber da hatte ich das auch schon, dass ich bin eher so, dass ich mich gerne auf eine Sache konzentriere. Und sogar Yoga hat mich gefühlt abgebracht von meinem Schreiben. Ich habe das mir quasi gar nicht, auch zeitlich dachte ich, diese Zeit fehlt mir. Ich muss mich so one-pointedness, ich muss mich konzentrieren, Buch schreiben. Und so. Also du siehst, das ist sehr locker, aber trotzdem gibt es keine längere Phase in meinem Leben, in dem ich eben kein Yoga gemacht habe. Und wenn ich auch so ganz ab bin vom, keine Ahnung, mal so, sagen wir jetzt mal, eine Woche oder so nichts mache, dann fühlt sich das für mich nicht an wie, oh, ich muss wieder Disziplin kriegen, sondern eher so, ich muss was machen, damit ich nicht in so eine negative Energie reinkomme. Und das ist ja eigentlich das Interessante daran, dass Disziplin ja gar nicht ist, du musst es tun, weil, und es ist wie eine weitere Bestrafung, sondern es ist das Spüren, ah, okay, wenn ich jetzt 3 Minuten meine Atemübung mache oder was auch immer. Ist ja total interessant, wie ich so, das ist ja wie so ein Quick-Fix. Also du kannst so schnell die Energie ändern und das ist so faszinierend, dass es sich ja nicht wie Disziplin anfühlt, sondern wie etwas Gutes, wie das du, keine Ahnung, oder etwas, was dich upliftet, wie du dir einen Kaffee machst oder so. Ja.
Wie hängt dieses sich selbst gut gegenüber sein, Selbstliebe, nette zu sich selbst sein mit der eigenen Kreativität zusammen? Oder vielleicht hängt es auch gar nicht zusammen. Gibt es da einen Zusammenhang?
Ach, ich neige ja dazu, so lange Antworten zu geben, weil mir natürlich tausend Sachen einfallen, die alle nicht zusammenhängen, aber irgendwie doch. Aber sage ich mal eine Sache mit dem Schreiben jetzt, also das ist ja meine Kreativität, ist ja das Schreiben primär, dass ich da auch sehr, sehr großzügig bin, weil ich weiß, ich neige, also ich eigne mich für kurze Sprints. Ich kann loslegen und ich arbeite schnell. Ich schreibe schnell. Ich habe, wenn eine Deadline ist, dann Pistole auf die Brust, ich springe an, ich funktioniere, ich schreibe, ich liefere ab. Sichere Bank. Mhm. Aber dazwischen, und das habe ich eben auch viele Jahre gebraucht, um das zu verstehen, brauche ich Zeiten, in denen ich einfach nur rumliege. Und in den Zeiten fange ich eben immer mehr an, jetzt das noch nicht mal irgendwie zu kommentieren für mich selber. Noch nicht mal zu sagen, oh Gott, du schaffst ja nichts und du musst doch und du bist so faul. Also das, was ich ja immer mir dann gesagt habe, das habe ich so auch so, seit ein paar Monaten wird es immer besser, dass ich denke, du bist überhaupt nicht faul, du schaffst das alles total super und du kannst dich darauf verlassen, weil ich weiß, ich kann mich darauf verlassen, der Motor springt wieder an. Aber ich brauche dazwischen Pausen und das ist natürlich das ideale Leben für mich. Ich könnte gar nicht, zumindest wäre ich sehr unglücklich, wenn ich in einer Position wäre, dass ich jeden Tag gleich das Gleiche liefern müsste und Anwesenheitspflicht und sowas. Also zum Beispiel auch, wenn ich müde bin, dann schlafe ich und es ist egal, wie viel Uhr es ist. Und wenn ich Hunger habe, dann esse ich und es ist egal, wie viel Uhr es ist oder was es ist. Oder weißt du so? Oder wenn ich denke, zum Beispiel, ich merke, ich habe mehrere Abgaben und eigentlich müsste ich längst anfangen. Das heißt aber nicht, dass ich anfange. Gehe ich trotzdem vielleicht spazieren und Kaffee trinken? So, weil ich mittlerweile weiß, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um jetzt anzufangen. Dann fängst du halt einen Tag später an und dann machst du es halt schneller. Aber es ist, die Qualität hat damit nichts zu tun. Das wird nicht schlechter, weil ich werde dann nicht huddelig so, dass ich dann so, wie sagt man, huddelig ist hessisch, schlampig.
Ja.
Sondern das ist ich nenne das, ich habe ein besseres Gespür für meine eigene, für mein Timing.
Ja, für den eigenen Rhythmus. Das ist toll, was du beschreibst. Das wünsche ich mir. Ist das sowas, was man schon auch, würdest du sagen, so im Laufe der Jahre dann über sich selbst lernt und wenn man Glück hat, es dann einfach auch so macht und so benutzt? Weil das ist ja, also dieses, so sich das auch einzugestehen. Ich habe jetzt den Job, ich kann diese Pause machen und ich weiß schon, der Motor springt wieder an. Das hat ja auch sehr viel was mit Vertrauen dann total in sich selbst zu tun. Ne?
Ja, das hat ganz lange gedauert. Das habe ich noch nicht lange. Wir haben zum Beispiel auch sogar noch beim letzten Buch, und guck mal, das war vor einem Jahr kam das raus, das letzte. Das heißt, ich habe das halbe Jahr davor geschrieben. Also es ist jetzt anderthalb Jahre her. Und da weiß ich noch, dass mir dann zwei gute Freundinnen gesagt haben, also unabhängig voneinander, du brauchst doch gar keine Angst zu haben, du weißt doch, dass du schaffst. Mein Sohn sagt es auch immer, der kennt mich auch. Du weißt doch, dass du schaffst, du hast es doch immer geschafft. Und es war aber lang so für mich nur so eine Floskel, so um, aber von Mal zu Mal, das ist ja wie ein Muskel, den du stärken kannst, also Vertrauen zu anderen und Vertrauen zu dir selbst ja auch, Selbstvertrauen. Und von Mal zu Mal, werde ich da sicherer. Ich glaube, das hat schon auch was mit Erfahrung und Alter zu tun, weil ich weiß, ich habe es noch nie verkackt. Ich meine, es ist doch ein super Mantra.
Ja, das ist
also ich habe schon vieles im Leben verkackt, aber ich habe noch nie gesagt, oh Gott, ich kann nicht liefern und habe dann wirklich gar nicht geliefert. Ich habe sicher schon öfter gesagt, das mache ich heute auch noch. Bitte gib mir 24 Stunden, brauche ich länger. Gib mir eine Woche, aber dann kommt es.
Mhm.
Das ist ja Gold wert, einfach wenn man dann mehr und mehr daran glaubt. Und ich glaube, das ist so, man muss und das passiert häufig, dass man das selbst vergisst. Also vielleicht sich das sogar aufschreiben, weil man vergisst so viel, was man schon geschafft hat. Und wenn man sich das dann, dafür sind natürlich auch Tagebücher super. Sagen wir mal, 10-mal habe ich gedacht, oh Gott, die Abgabe naht und ich schaff's nicht und ich werde es diesmal nicht hinkriegen und es kommt nichts mehr raus und ich muss den Job absagen. Und wenn du dir 10-mal aufschreibst, wenn du es dann geschafft hast, dann ist es dir beim 11. Mal, bist du vielleicht ein bisschen entspannter.
Guter Tipp. Was glaubst du, brauchen Frauen, um den eigenen Körper tatsächlich mehr so nehmen zu können, wie er ist? Also um ihn auch ein bisschen mehr zu feiern und sich da so ein bisschen mehr rein entspannen zu können?
Ja, das ist... Also ich glaube, es sind Sachen, die gegensätzlich klingen. Einerseits, und das ist komischerweise genau das, was ich im Schreibworkshop auch gesagt habe, einerseits finde ich, braucht man viel Nähe zu sich selber, um in sich drin zu sein, um sich auszufüllen, um sich zu tragen und so zu fühlen. Und andererseits braucht man Distanz zu sich. Und das Gleiche, und mir fällt es jetzt erst auf, habe ich euch ja im Schreibworkshop gesagt, zu den Figuren, vor allen Dingen zu dir selbst, zu deiner Figur, wenn du schreibst in Ich-Form, dass du auch eine Vogelperspektive brauchst. Und ich finde das auch beim Körper. Also zum Beispiel Menschen, die sich zu stark mit ihrem Körper identifizieren, das sehe ich häufig auch bei Männern, also habe ich auch schon bei Männern viel erlebt, dass es ist für mich gar nicht interessant, wenn ich, der Körper, das ist so ein Fokus auf den Körper, man hat das viel bei Bodybuildern, also bei Jungs, die so, jetzt habe ich gerade so ein Bild vor Augen.
Ich auch.
Nee, sehen irgendwie cool aus, so, wobei, ist ja eh Geschmackssache, aber für mich hat das so eine Härte dann und so ein Fokus auf diesen Körper, dass das für mich völlig uninteressant wird. Also der Mensch ist für mich dann auch gar nicht mehr interessant, wenn es nur der Körper ist. Und sich etwas Gutes tun und sich dem zuwenden, sei es sich einzuölen oder sei es Yoga zu machen oder Sport zu machen, was auch immer für oder Ballett oder was auch immer gut tut oder Joggen. Und das ist das eine, das finde ich wichtig, weil das merkt man ja, wenn man den vernachlässigt, also ich meine jetzt nicht, dass man nicht duscht, sondern auch, dass man zum Beispiel eben sich nicht bewegt. So wie ich gestern sagte, ich mache jetzt 20 Minuten ein paar Sonnengrüße und es fühlt sich einfach schön an, drin zu sein wieder in seinem Körper. Das ist etwas, was ich für Selbstwahrnehmung und Körperliebe schon wichtig finde. Das ist meine Erfahrung. Also ich muss mich bewegen, um auch meinen Körper teilen zu können. So, ich muss da drin sein, ich muss den erleben und fühlen und nicht nur angucken. Was soll ich ihn nur angucken im Spiegel? Also, sondern eben drin sein. Und da gibt es natürlich sind Sachen wie Meditation, das ist für mich das größte Beauty-Tool oder keine Ahnung, Schönheits-Dingsbums. Wenn ich meine Augen, und ist jetzt egal, es gibt ja sehr, sehr verschiedene Traditionen in Meditation, da ich eben Kundalini-Yoga primär mache, sind auch die Meditationen anders, sie sind ja häufig aktiv. Aber das Gefühl, das erinnere ich noch sehr genau, das ich hatte, als ich zum ersten Mal in einer Meditation war, hat sowas Unabhängiges von den äußeren Umständen, von dem äußeren Aussehen, von dem, was andere Menschen, ja, was sie dir zurückspiegeln. Das ist so eine Ruhe und so ein Weichsein in sich und das ist etwas, was ich jedem, der Schwierigkeiten hat, sich anzunehmen, raten würde, so wie ich eben mir das auch raten, dieser jungen Person, meiner jungen Version, ja, gerne geraten hätte, wenn ich es gewusst hätte, aber naja.
Der Zugang zur Spiritualität, hattest du schon einen Zugang dazu, bevor du mit Yoga angefangen hast, oder hat sich das durch Yoga ergeben? Und wie stehst du da heute zu?
Ja, ich habe schon durch, das hatte ich auch in meinem letzten Buch geschrieben, ich hatte schon als kleines Kind solche Sachen, dass ich dann immer dachte, das ist doch, für mich war das selbstverständlich. Ich habe immer gesagt, jeder hat seinen eigenen Gott. Also jeder hat, und dann war aber gleichzeitig dieses Bild von Kirche, wir waren nicht besonders gläubig, aber wir waren ja nur trotzdem mal in der Kirche. Und es war ganz klar, der Gott ist eben ein Mann mit einem weißen Bart und der ist irgendwo im Himmel und das ist einer für alle. Und das passte gar nicht mit meinem, ich war sehr klein, mit meinem Bild zusammen, dass ich dachte, aber meiner schwebt doch einen Meter über mir und Ali, meine Schwester, hat doch auch einen und ich habe das auch gesehen. Also so, das war, und zu dem habe ich ja auch gesprochen. Und das schreibe ich auch in meinem letzten Buch. Wahrscheinlich war das die erste Begegnung mit meinem höheren Selbst, weil ich habe ihn ja auch so höher platziert, so einen Meter. Und und das ist immer stärker geworden. Und dann habe ich auch sehr gestaunt, jetzt als ich die Tagebücher nochmal rausgeholt habe, dass ich schon als ich 18 war oder so, habe ich jetzt gefunden, ist so ein Brief ans Universum. Ich meine, es ist echt lange her, als ich 18 war. Da war das jetzt nicht Trend und gab kein Instagram und alles war Universum und Magic. Aber es ist so ein Brief, auch so Prosperity. Ich habe es über Geld geschrieben und wie ich mir Manifestationen dann habe ich so aus der Zeitung, aus so einer kleinen, weiß ich nicht, irgendeiner Illustrierten in Mädchen ausgeschnitten, mit so einem Turban auch noch, lustigerweise auch. Mit einem aber das ist so ein Turban, wenn man die Haare nass hat, kein Kundalini-Turban. Und dann habe ich der sogar noch drauf gemalt, so einen kleinen Panzerknacker auf dem Oberarm, weil ich ein Tattoo hatte, einen Panzerknacker. Das sollte ich dann sein. Also es war ein Vision Board, das ich gebastelt habe.
Yeah.
Und deswegen, und dann habe ich so, war ich in meinen esoterischen Buchhandlungen und hatte auch schon Aura Soma, weißt du, diese bunten Flüssigkeiten. Das hatte ich schon mit 19. Also, und ich komme nicht aus so einer Familie. Ich komme nicht aus so einer Hippie-Familie oder so, dass das bei uns gang und gäbe war. Nö, das fand ich interessant. Dann habe ich Tarotkarten, habe ich auch schon mit 20, die habe ich heute noch. Dann I Ching oder wie das hieß, habe ich immer gemacht. Und
das kenne ich nicht. Was ist das?
Also es ist sowas Chinesisches mit so Münzen.
Ah.
Und das hat mich irgendwie offenbar doch immer mehr in die Richtung gezogen. Und dann habe ich irgendwann eben mit Yoga angefangen, so Mitte 20.
Ich fand ganz spannend, was du im Buch auch dazu schreibst. Darf ich da was von vorlesen?
Natürlich.
Wir arbeiten, wir haben Familien, wir haben Jobs und Schamhaare, wir haben hoffentlich Sex, wir haben Fehler, Blähungen, unsere Tage, einen überzogenen Dispo. Wir sind keine Mönche. So sehr Yoga und Meditation geeignete Mittel sind, um zur Ruhe zu finden, gilt es, die Kirche im Dorf zu lassen. Das größte spirituelle Wachstum kommt nicht in einem abgelegenen Yoga-Retreat, nicht auf der Yogamatte, nicht auf dem Meditationskissen. Es kommt inmitten von Konflikt, Frust, Wut und Trauer, inmitten von Chaos und Angst. Das finde ich ganz, ganz toll. Das ist so eine Stelle, die ich so ganz fett angestrichen habe, die man sich auch immer wieder so lesen kann, weil die so sehr, und da gibt es viele von in deinem Buch. Und ich fand es so spannend auch für das jetzige Thema, weil es ja schon, also es wird deutlich, es ist etwas sehr Wichtiges, auch für dich, das immer wieder zu praktizieren. Aber dieses, dass wir denken, umso mehr wir da sitzen auf dem Kissen oder umso mehr wir Yogastunden wir noch machen. Es geht in diesem Buch ja auch immer wieder darum, also um das, was pulsiert, um das Leben, um das, was man selber so mitbringt. Und das finde ich daran so, so wertvoll. Kannst du das immer jeden Tag, also ist dir das auch immer jeden Tag bewusst, weil du es schon mal auch geschrieben hast? Oder ist es selbst bei dir auch so, dass du das manchmal wieder so für dich erinnern musst?
Also immer, wenn jemand irgendwas aus meinem Buch zitiert oder Büchern, bin ich überrascht, weil ich das vergessen habe, dass ich das geschrieben habe. Ich fand das gerade selbst eine gute Erinnerung. Es hat Spaß gemacht zuzuhören, auch wenn es nicht von mir gewesen wäre. Ich hatte das vergessen. Aber es ist so, dass ich so lebe. Also ich weiß schon früher auch, als ich noch, ich habe auch viele Jahre Shivananda-Yoga gemacht. Und wir haben da auch immer ja Karma-Yoga gehabt. Also man kam und hat einen Staubsauger in die Hand gedrückt bekommen. Das war so üblich. Und wenn man so neu war, dann hat man das nicht verstanden. Oder Küchendienst oder so. Oder auch im Ashram, mein Gott, immer dieses Gemüseschnippeln und so. Und Leute, die das nicht gewohnt sind, die fanden das dann immer irgendwie schwierig und doof. Und die haben doch jetzt ein Retreat gebucht und jetzt wollen sie da irgendwie so ihre Yoga-Praxis machen, jeder auf seiner Matte. Und für mich ist, und da wurde auch immer gesagt, dass man zum Beispiel auch als Mutter sowieso jeden Tag ganz viel Yoga macht. Also das ist, zumindest Karma-Yoga, das ist ja so viel Hingabe und so viel Tun für jemand anders und so viel Liebe und so viel auch Disziplin. Also dass man macht so viel Yoga im Alltag, was man nicht mitbekommt. Und mein Sohn ist ja nur groß und ich bin sehr, sehr frei und mache, was ich will und lebe alleine und kann ja das alles so einteilen. Aber ich sage immer wieder, ich hatte das auch mal auf Instagram vor kurzem wieder geschrieben, Chaos ist für mich welcome. Also das ist gut. Zum Beispiel auch jetzt auch in dieser Zeit diese Dinge immer, dass man so zeigt, wie alles gut läuft. Da muss ich auch immer drüber lachen, weil das ist gar nicht so interessant. Also interessant ist doch, wie man die Nerven behält im Chaos und in der Angst und in dem, wenn die Sachen passieren, die eben nicht Love and Lighty sind und die nicht in der Pink Leggings auf der Matte stattfinden. Das ist das Leben. Und da zeigt sich doch auch, wie bin ich trainiert für den Moment? Und nicht, sind meine Oberarme trainiert für den Moment? Oder, Keine Ahnung. Komme ich da so durch mit dem, was mir vor der Nase liegt, jetzt kann ich damit dealen. Und das kann ich nicht immer, nein, aber ich habe zumindest einen Erfahrungswert, dass ich da schon mal durchgekommen bin und das habe ich schon mal geschafft und seien es die Abgaben oder seien es eben ja, die Sachen mit Kindern oder sei es in Liebesdingen, die wehtun. Und das ist alles für mich auch Yoga eben. Wie souverän oder wie ruhig komme ich da durch? Oder auch vielleicht nicht souverän und nicht ruhig.
Jetzt ist deine große Gabe das Schreiben und du hast eben schon erzählt, also du hast ja schon sehr, sehr früh geschrieben, die Tagebücher und diese Frage, die ich mir hier notiert habe, die hast du auch schon direkt zu Eingangs hatten wir dir, also dass du heute denkst, wenn du diese Bücher anschaust und das finde ich so schön, dass wir das zu Beginn jetzt schon hatten und dennoch, wie würdest du sagen, ist das Verhältnis zum Schreiben gewesen? Also wie war das früher und wie ist es heute?
Also früher war es einfach Notwendigkeit. Das habe ich jetzt auch gerade in der Kolumne geschrieben. Es gibt so Sachen, da hast du keine Wahl. Da fragst du nicht, kann ich schreiben oder kann ich nicht schreiben? Sondern du hast keine andere Wahl. Du musst schreiben, weil du ein 13-jähriges Mädchen bist, die irgendwie sich scheiße fühlt, die traurig ist, die deprimiert ist, die Angst hat, die sich allein fühlt, die verlassen wurde, was auch immer unsere Geschichte ist. Aber da hast du keine andere Wahl. Mhm. Da machst du es und dann ist es einfach toll, vielleicht machen andere Sport, vielleicht machen andere Malen. Ich habe halt geschrieben. Mhm. Also ich habe mit mir selbst einen Dialog geführt. Das sind ja Selbstgespräche. Also was anderes ist es ja nicht. Ich habe das ja nie veröffentlichen wollen, tue es ja auch nicht. Aber ich habe zum Beispiel nie so geschrieben, ich weiß von anderen Leuten, die haben dann mal ein Tagebuch angefangen. Keine Ahnung, 3 Monate und dann sind die Seiten leer und dann findet man das irgendwann noch mal so in der Kiste. Mhm. Gibt's ja auch. Für die war das Mittel halt nicht, um besser zurechtzukommen. Für mich war es das aber. Ich musste das tun, weil ich sonst verrückt geworden wäre, habe ich so gedacht. Mhm. Und ich hatte auch nicht jetzt 1000 Freunde, dass ich immer, klar hatte ich Freunde, aber ich habe da diesen Seiten alles anvertraut. Und das Interessante ist auch, ich habe nie so geschrieben, dass ich dachte, später liest das mal jemand oder meine Mutter liest das oder meine Schwester. Die sind komplett ehrlich und offen. Und vielleicht ist es das, warum es mir nie schwer gefallen ist, ehrlich und offen zu schreiben für die Öffentlichkeit. Weil bei das, was ich ja hauptsächlich mache und zum Beispiel für Grazia ja schon 10 Jahre diesen Sommer, ist Kolumnenschreiben. Und auch meine Bücher sind ja auch wie eine lange Kolumne, weil ich das kenne und kann und weil es für mich am stärksten ist, wenn ich eben mich mitteile. Und vermutlich ist mein Training, meine Universität sind diese Tagebücher. Mhm.
Und da ist schon was ganz Spannendes, was auch Inhalt in dem Kurs war und wo ich auch in deinem Buch, da gibt es auch noch eine Stelle dazu, warum du erzählst ja auf der einen Seite viel, also du gibst einen Einblick, aber du gibst nicht alles preis. Und das ist auch sehr spannend, wenn du sagst, also diese, wie wir das heute haben auf Instagram, dass sehr, sehr viel blank gezogen wird und sehr, sehr viel öffentliche Bekundungen und sehr, sehr viel tiefe Themen, wo man auf der einen Seite denkt, es ist gut, dass darüber gesprochen wird, weil es ist nicht alles allglatt. Und gleichzeitig denkt man aber auch, wow, irgendwie müsste man die Person fast schon ein bisschen schützen. Und da hast du ja einen besonderen Umgang mit. Wie dazu, kannst du dazu was sagen?
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und ich kann das ganz schwer sagen. Ich mache das ja nicht, weil das eine Strategie ist oder eine Methode, die ich gefunden habe, um einerseits was zu zeigen und andererseits nichts zu sagen quasi. Aber zum Beispiel weiß kaum jemand was über mein wirkliches Privatleben. Mhm. Also das ist komisch eigentlich, obwohl ich ja so viel. Aber ich sage jetzt mal, niemand weiß, ob ich einen Freund habe oder nicht. Oder weißt du, und selbst wenn ich sage, selbst wenn ich schreiben würde, was ich tue, manchmal über Sex oder irgendwas Lustiges und so, aber es ist ja nicht so, ah, okay, jetzt ist mir das passiert und dann habe ich das, und dann sondern ich glaube, es sind Andeutungen, es ist viel zwischen den Zeilen. Menschen, die mich kennen, auch Freundinnen, die was öffentlich von mir lesen, die rufen trotzdem an und sagen, sag mal, habe ich das richtig gelesen? Habe ich das verstanden? Höre ich da vielleicht was raus? Könnte dies und das sein? Mhm. Also es sind so, das ist in meinem Tagebuch auch so. Nur die Anfänge waren so. Heute ist Weihnachten. Ich habe von Papa 50 Mark gekriegt. Morgen gehe ich zu Benetton. So, das war vielleicht die ersten Tagebücher waren so. Aber ui, das hat Fahrt aufgenommen. Mein Gott, spätestens als ich 17 war, da denkst du, du bist in einem, weiß ich was für ein Film. Es wurde viel angedeutet, es sind viel kryptische Sachen, Emotionen, Einordnung, wieder in Frage stellen. Ja, vielleicht ist es das und ich habe nie das Gefühl, nackt zu sein. Ich habe nie auch auf Instagram, ich zeige da was von mir, aber ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht könntest du es besser sagen, woran es liegt, wenn man es liest. Ich weiß nicht, wie das geht.
Aber es war ein sehr guter Tipp ja auch in dem Kurs, den du ja auch mitgegeben hast, dass man sozusagen etwas über sich preisgeben kann, wenn man also möchte, aber nicht dieses so, sich so ganz zu öffnen oder so ganz blank zu ziehen. Und gerade habe ich so gedacht, als du so gesprochen hast, dachte ich, es ist ja zum Teil auch, dass man sich selber damit schützt. Na, also, dass man schon über sich natürlich erzählt und den Leuten so einen Einblick gibt, was ja auch sehr spannend ist, als wenn man es so vielleicht so ganz aufdeckt und aber ja immer so ein bisschen Eigenschutz auch mit dabei, ne?
Total. Also, und das ist etwas, aber das muss man fühlen. Da habe ich auch gar keine Anweisung, keine Methode. Was mir aber einfällt, was ich an dem Schreibworkshop auch gesagt habe, ein Punkt ist für mich ein ganz wichtiger, dass man kein Opfer ist. Und bei den Texten vielleicht, von denen du jetzt gesprochen hast, wo man manchmal das Gefühl hat, man müsste die Person eigentlich ein bisschen schützen, vor allem wenn es eine Freundin ist oder so, und sagen, erzähl's doch lieber nur deinen Freundinnen und diesen Part würde ich vielleicht weglassen. Das hat für mich, mir kommt das manchmal so vor, als ob das so ein Selbstmitleid ist. Das ich total verstehen kann, weil man sich eben manchmal leid tut, vor allen Dingen, wenn man was Schlimmes erlebt hat. Die Frage ist halt, wenn man sein Trauma, wie auch immer, es ist ja ganz allgemein jetzt, wenn man sein Trauma abbildet und öffentlich macht, was wird dadurch besser? Das ist ja für mich auch so, das habe ich auch in dem Angstbuch geschrieben, ich habe auch Therapien gemacht. Ich bin froh, dass es das gibt. Ich finde es ganz hilfreich und wichtig und man muss manche Sachen, wie sie zueinander stehen, einordnen, Zusammenhänge, sich selbst verstehen. Aber es kommt der Punkt, und das schreibe ich ja auch, da muss man aufhören und sagen, okay, wie lange willst du das denn noch machen? Jetzt hast du es alles durchgekaut, die Kindheit kriegst du nicht mehr zurück, es wird nicht mehr anders werden. Die Menschen, die dir wehgetan haben, können es nicht rückgängig machen, selbst die wollen. Sie haben ihr Bestes gegeben und ich habe mein Bestes gegeben. Und dieser Punkt, und das ist, glaube ich, vielleicht ist es das, was in den Texten zum Ausdruck kommt, so ein Frieden schließen mit dem, was ist, und so eine Eigenverantwortung. Und die kann man nicht an jeder Stelle übernehmen. Und es gibt Phasen im Leben, da ist man vielleicht noch, dass man Zuspruch braucht von außen, damit man sich verstanden fühlt und dass es heilt. Das kann ich ja gar nicht beurteilen. Für mich ist es nur so, ich brauche keine Einschätzung von außen. Brauche ich nicht. Also das hätte ich früher nicht sagen können, aber das kann ich jetzt sagen. Und
Was tust du, wenn du nicht frei bist, um zu schreiben? Also wenn du merkst, Deadline, ne, oder du musst was schreiben und es sozusagen soll jetzt was entstehen, was ist dann meist das Erste, was du tust?
Nichts. Nichts. Und das ist ja auch das, was wir vorhin sagten, was ich immer öfter merke, dass ich diese Phasen mit großem Vertrauen ausleben kann. Und ausleben im wahrsten Sinne, im Sinne von, bis sie ausgelebt ist, bis die Welle zu Ende geritten ist mit all den Gefühlen. Ja? natürlich brauchst du dafür einen Lebensstil oder einen Beruf, der das erlaubt. Ich kann ja nicht vorangestellt sein und sagen, jetzt heute muss ich anders ausleben. Ich gehe jetzt ins Zoo anstatt an den Schreibtisch. Gut, das kann man halt als Freischaffende. Und ich habe jetzt auch, ich müsste längst die Texte schreiben für die Website und ich kann es nicht erklären. Ich kann nicht. Es geht nicht seit Wochen. Und ich weiß, in 2 Wochen wird diese Website da sein und es wird gut sein. Mhm. Und in dieser Zeit mache ich dann so Sachen, wo du sagst, was ist das für eine Übersprungshandlung? Wieso gehst du in den Keller und holst Tagebücher und sitzt 4 Tage lang heulend, lachend mit allen Emotionen alleine zu Hause und gibst dich da rein? Warum machst du das? Und ich weiß jetzt, warum ich es mache, weil das ein ganz wichtiger Teil ist. So viele Teile, die zu mir gehören, die ich nicht ablehnen oder abspalten oder verbrennen will, sondern das ist ein Teil meiner Persönlichkeit, dem ich mich nähe und der ganz viel mit Schreiben zu tun hat. Und deswegen werde ich jetzt mich damit beschäftigt haben, so stark. Und ich bin mir sicher, dass ein Teil davon einfließt in den Texten, die ich für die Website schreibe, weil ich will Leuten doch dabei helfen zu schreiben. Und was liegt da näher oder was ist da echter und roher als mein eigener Zugang zum Schreiben? Deswegen habe ich mich umgeben mit diesen Tagebüchern und das mache ich intuitiv. Und natürlich kannst du da sagen, mein Gott, 5 Tage sitzt die da und macht das, anstatt jetzt hier mal Gas zu geben und die Texte zu schreiben. Aber ist halt so.
Das ist der Prozess. Der Schreibworkshop, der erschien auf einmal auf Instagram und wahrscheinlich haben sich neben mir noch 100.000, weiß ich wie viele, Millionen, Milliarden gedacht, ach, da ist er, der Schreibworkshop. Was ist in dir passiert, dass du gedacht hast, ich biete jetzt sowas an und ich stelle den Leuten sozusagen meine Erkenntnis und das, wie ich arbeite, zur Verfügung?
Ich habe das schon mal öfter davor gedacht, eigentlich im ersten Lockdown, also vor einem Jahr. Und da war das aber mehr so aus, oh Gott, wenn ich jetzt keine Arbeit mehr habe und wenn die Zeitschriften alle eingehen und ein Buch hast du auch gerade geschrieben und irgendwie kam dann so die Idee, ja, man kann ja mal einen Schreibworkshop machen. Aber so lahm war das auch mein Gefühl, wie ich es gerade ausgesprochen habe. Da war gar keine Energie dahinter. Da war auch kein Bock, da war nichts. Da war einfach nur, ja, kann man ja mal machen. ja, da hat man aber nichts gemacht und dann so. Und dann, ja, dann dieses Jahr, bin ich irgendwie, ja, wir nennen das ja Downloads, wenn man sowas empfängt quasi von oben. Es war irgendwie, ich habe eine besondere Meditation gemacht, irgendwie 40 Tage oder sowas. Vielleicht waren es auch noch gar nicht 40. Und es ging natürlich auch wieder um Prosperity. Und dann kam das plötzlich die Idee auch. Und wie gesagt, Prosperity ist nicht nur Geld, es ist ganz viel. Es kann alles Mögliche an Fülle und Wohlstand sein und so, vor allem Fülle. Und ja, und dann hatte ich so gute 2 Wochen, wo ich so ganz hochmotorik war und so ganz energiegeladen. Und dann hatte ich so eine Eingebung. Ich kam vom Postamt zurück. Der Weg ist, glaube ich, eine Viertelstunde bis nach Hause. Und dann habe ich das alles geschrieben in meinem Kopf. Ah, okay, dann schreibst du das so, dann nennst du das so, das machst du so, postest es. So, und dann habe ich gedacht, naja, 2, 3 Leute werden doch bestimmt Interesse haben. Aber es waren halt doch wesentlich mehr. Und ich hatte aber gar keinen Container geschaffen, um mehr Leute aufzunehmen als eben euch 8. Und diesen Kurs wird es auch so nicht mehr geben. Also die, wie ihr das hattet, es wird das einzige Mal gewesen sein, weil das kann ich nicht alle 4 Wochen machen mit 8 Leuten. Ich muss mir eben einen anderen Container schaffen, um das ja für alle zugänglicher zu machen und dass es auch ja mehr Leute nutzen können, aber auch, dass es mir eben leicht fällt, das mehr zu machen, weil es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht und und das wird dann ja Anfang Mai hoffentlich soweit sein. Und dann kann man das auf meiner Seite eben sich angucken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch vom Geld verschiedene, wer sich eben was leisten kann oder möchte. Und man kann auch mit wenig einsteigen und man kann aber auch das volle Programm haben und One-on-One-Sessions haben mit mir für Leute zum Beispiel, die auch ein Buch schreiben wollen und Exposé dafür oder eben ein größeres Projekt, sodass man dann wirklich intensiv zusammenarbeiten kann. Und das kann man dann auf der Seite auch buchen. Und das ist alles, das hilft mir auch. Erst wollte ich es ja nicht professionell machen, weil ich immer eher so im Chaos funktioniere. Aber dann habe ich gemerkt, das würde mir so gut tun, wenn ich da so etwas hätte, was mir diese Sachen abnimmt, die mir nicht Spaß machen, die mir nicht liegen. Mir macht es keinen Spaß, mich damit zu beschäftigen, wie das Geld zu mir kommt. Ja, so, dann mache ich was falsch, dann vergesse ich die Steuer, wie bei euch, drauf zu machen. Und dann nehme ich einen Preis ohne Steuer, dann müsst ihr das noch hinterher überweisen und so. Oder zum Beispiel eine Domain sichern und so. Zeigt, das ist alles nicht meins. Ich möchte schreiben und gerne auch das mitteilen. Und den Rest mache ich eben mit jemandem zusammen, die das ganz, ganz toll macht und bezahle sie dafür. Und das fühlt sich sehr gut an.
Was, wie war das für dich? Das war ja der, sozusagen der, nicht der erste Kurs, du hast ja schon mal gesagt, dass du auch an der Uni was gemacht hast, aber wenn du dann die Texte bekommst von den Leuten, was passiert dabei in dir? Wie, wenn du, weil du hast ja ein sehr, also man könnte ja jetzt meinen, wenn man das hört, ach so, es ist ein Schreibworkshop, man gibt dann einen Text ab und Susanne Karloff geht da mit einem Rotstift ran und verbessert einem Dinge, die man falsch gemacht hat. Und das hast du ja auch gemacht, aber es ging ja vor allem auch darum, fand ich, so diesen ja, Zugang zu finden, worüber man schreibt und wie man es eben auch lernt, sich sozusagen kurz zu fassen und so richtig an diesen Kern zu kommen. Was passiert dann in dir, wenn du diesen Text bekommst und so auch praktisch von einer Entwicklung zur anderen dann so mit dabei bist?
Also ich bin ein bisschen angespannt, wenn ich die E-Mail aufmache, weil ich Angst habe, dass das beim ersten Mal, dass ich Angst habe, dass es nicht gut ist. Gut ist ein ganz großer Begriff, also das kann ich gleich nochmal sagen. Und dass ich dann das der Person ja irgendwie mitteilen muss. Also dass es so ist, dass ich gar nicht weiß, was ich machen soll. Und das ist total unbegründet, weil, und das ist auch das Tolle daran, nicht weil alle so toll schreiben können, sondern weil ich gesehen habe, und das ist mir auch eine ganz große Freude, und das hat mir so Spaß daran gemacht, dass es das gar nicht gibt, dass jemand nicht schreiben kann. Der wird sich auch gar nicht anmelden bei so einem Kurs. Und natürlich gibt es Menschen, die haben mehr Talent oder die sind schon weiter, weil sie das beruflich eben machen, weil sie schon öfter Texte geschrieben haben. Du hast ja auch nicht deinen ersten Text abgegeben. Es gibt aber auch welche, die haben ihren ersten Text geschrieben für mich, für den Workshop. Und selbst da, also mir ist ja so wichtig, diesen schlafenden Schreiber, diesen inneren schlafenden Schreiber, weil ich glaube, jeder kann schreiben, den zu erwecken und dieser Person dabei zu helfen. Und da geht es nicht darum, dass die so schreiben sollen wie du oder wie ich oder wie die Person, sondern sie darin bestärken oder auch eben das zu erwecken in ihnen, ihre eigene Stimme. Weil das ist ja das Verrückte bei dem, wenn man findet, jemand schreibt gut, dass man will ja quasi, man versucht Authentizität zu oder Einmaligkeit zu kopieren. Und das ist ja zum Scheitern verurteilt. Also das Einzige, was hilft, wenn du gut schreiben willst, ist ja deine eigene Stimme zu finden. Dabei möchte ich helfen. Das interessiert mich und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich hätte sogar noch mir gewünscht, deswegen ändere ich ja das Konzept jetzt auch, am stärksten wird das eben, wenn man mit einer Person alleine arbeitet. Und das natürlich auch ein bisschen länger. Wir hatten ja auch kurze Texte, weil sonst hätten wir es ja zeitlich weder ihr noch ich geschafft. Aber wenn man eben tiefer geht und sich mit einer Person noch mehr beschäftigt, dann kommt man der ja auch näher, wie in jeder Beziehung auch. Man lernt sich kennen und man findet raus, das kann die richtig gut. Das ist ihre Stärke, aber das weiß sie nicht. Aber ich sehe, dass das ihre Stärke ist. Und deswegen mache ich jetzt nicht nur mit dem Rotstift das, was nicht gut ist, sondern ich versuche rauszufinden, wer ist sie denn? Wer ist denn dieser Mensch? Was hat die denn? Was ist denn das Besondere? Also im Grunde das, was man in jeder Beziehung eigentlich im besten Fall machen sollte, das zu, verstärken, was gut ist.
Hat das bei dir jemand gemacht?
Nein.
Das hast du selbst für dich erarbeitet? Ja. Über die Jahre selber rausgefunden, sozusagen immer wieder?
Ich hatte ja gar keine Schule. Ich habe ja weder studiert noch Journalistenschule oder irgendwas. Keinen Kurs gemacht, nie einen Schreibkurs gemacht, nichts. Weder online noch live, noch hatte ich Eltern, die irgendwie, nee. Und ich glaube, das ist das, weil ich immer im Dialog war mit mir selber, mit diesen Tagebüchern. Deswegen packe ich die jetzt auch alle. Ich habe aprikotfarbenes Seidenpapier bestellt. Ich mache jetzt ein Ritual. Anstatt sie zu verbrennen, werden die nämlich jetzt schön mit einer positiven Energie aufgeladen. Und die werden jetzt eingepackt und chronologisch sortiert. Und dann kommen sie in eine schönere Kiste, vielleicht kriegen sie auch noch ein bisschen Kristalle drauf. Und dann, ja, und dann schreibe ich noch einen Brief. Genau, ich schreibe noch einen Brief an mich selber. Und ich glaube, diese Person, die man war und die man wurde und die man jetzt ist, das ist das Interessante beim Schreiben und nicht, klar, Sachen wie Kürzen und Einstieg. Und es gibt Tricks, das lernt man auch alles. Das haben wir ja auch besprochen. Aber was wirklich toll ist, finde ich, eben zu sehen ist von Mal zu Mal, dass die Person, die eben beschreiben möchte, plötzlich auch merkt, aha, das ist meine Qualität, da fängt es an zu vibrieren, da habe ich ein Gefühl, da kriege ich Energie. Solche Sachen und sich darauf mehr und mehr verlässt. Und zum Beispiel gab es ja auch einmal von dir zwei Texte und du hast, also zwei für eine Aufgabe und du hast gesagt, ich finde den einen eigentlich besser als den, weißt du? So, und da auch mit der Zeit zu merken, okay, warum finde ich den besser? Was gefällt mir da? Oder und das sind ja Sachen, das hat ja alles mit Selbstvertrauen zu tun.
Wenn wir uns eine junge Frau vorstellen, die sehr gerne schreibt und die schreibt, um mit sich selbst im Dialog zu sein, die schreiben muss, weil sie sonst das Gefühl hat, sie würde platzen, aber noch nicht so richtig weiß, wohin denn jetzt mit diesem Schreiben? Was würdest du, außer natürlich einen Schreibworkshop bei dir zu buchen, wenn die Website live ist, aber was würdest du raten, wenn man etwas raten kann? Oder was würdest du ihr ans Herz legen?
Also ich glaube, naja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Manche Leute, denen liegt es, Klinken zu putzen. Und manchen Menschen entspricht es irgendwie, Dinge zu initiieren und sich anzubieten und Vorschläge zu machen. Mir nicht. Zu mir passt das nicht. Ja, ich habe einfach meine Sachen, das ist einfach, gar nicht einfach, aber ich habe einfach sehr, sehr viele Jahre im Stillen geschrieben, ohne dass ein einziger Mensch davon wusste, außer ich, oder es gelesen hätte. Und trotzdem habe ich meine Arbeit gemacht. Weißt du, irgendwann kam der Moment, und es ist ja verrückt, wie es kam. Ich meine, also ich war Stewardess und dann habe ich gesagt, ach, ich kann doch eigentlich schreiben und war auch schon Mutter und habe zu Allegra einen Text geschickt, weil ich Allegra toll fand. Und ich habe mich nicht gefragt, kann ich das? Habe ich das studiert? Was machen die anderen? Natürlich war ich aufgeregt und fand es super, aber ich habe es gemacht. Genauso intuitiv in einem Moment, so wie ich diesen Schreibworkshop plötzlich mehr ausgedacht habe, vom Postamt zurück. So war das damals auch. Und dann habe ich den Text hingeschickt und dann haben sie gesagt, oh ja, sie kann wohl was. Und dann bin ich dahin. Und dann, ja, ich wusste nicht, dass ich Bücher schreiben werde und Erfolg haben werde. Ich habe es gemacht, weil ich es immer schon gemacht habe. Und wenn jemand, ja, jung ist oder egal wie alt ist und schreiben will, zum Beispiel habe ich auch gesagt, Instagram ist doch eine super Möglichkeit. Das hatten wir doch früher gar nicht. Ich hatte mein Tagebuch, Gott sei Dank, gab es Instagram damals nicht. Aber ich hätte sicher das auch nicht alles auf Instagram geschrieben, weil ich das nur heute auch nicht mache. Aber es ist so eine gute Möglichkeit. Man kann so viele Accounts machen und man kann ihn doch auch privat machen, wenn man das erstmal will. Aber um etwas quasi zu schreiben und es zu entäußern. Und du kannst doch wählen, wie entäußere ich das? Zeige ich das 8 Leuten? In einer kleinen, eben im geschlossenen Account oder zeige ich das eventuell der ganzen Welt, weil jeder hat das Recht, das zu lesen. Und was will ich daraus tun? Wie gestalte ich das? Ist das zum Beispiel jeden Mittwoch ein Brief an mich selber? Bietet ja für Künstler so viele Möglichkeiten, gesehen zu werden und sich auszudrücken. Und ich finde das, deswegen sind ja auch dieses Journaling, diese Morgenseiten so toll. Ich habe auch ein Buch gefunden von 2003, also im Verhältnis zu meinem 18-jährigen Ich noch nicht so lange her, aber immerhin ja auch schon wieder 18 Jahre. Das habe ich nie wieder aufgemacht und ich habe das jetzt aufgemacht und war baff, weil das waren diese Morgenseiten, einfach so intuitiv schreiben und so alles rausschütten, rausholen. Boah, was da drin stand. Also das ist wirklich, es ist schon für das, um Zugang zu haben zu dem Unterbewusstsein, ist das eine super Methode. Und ich sage zum Beispiel auch, wenn mich jemand fragt, wie man Zugang bekommen kann zu Kreativität, zu dem, was man ausdrücken will, morgens aufwachen und nicht daddeln, sondern wirklich auch noch so quasi schlaftrunken 3 Minuten schreiben und nicht zurückblättern. 3 Minuten einfach auch mit dem Stift, mhm, ne? Ich bin ja Bleistift-Fan, mit dem Stift in ein Heft schreiben und mach das mal 40 Tage und dann liest ihr das durch. Also da kommen schon Sachen, ich habe wirklich viele Dinge in den Büchern, die ich überhaupt nicht von meinem Bewusstsein erinnere, aber die ja mein Unterbewusstsein in diesem Moment freigegeben hat.
Ja.
Und das ist toll.
Das ist spannend. Mhm. Jetzt gibt es diese 2 Knallerbücher, die man unbedingt, finde ich, ich habe 1 auf dem Kindle bestellt, was ich eigentlich nie mache. Ich kaufe immer gedruckt und das war auch keine gute Idee, weil da ist so viel drin, dass man, finde ich, sich so immer was reinmachen muss und man kann sich solche tollen Sätze anmerken. Nüchtern betrachtet war es betrunken nicht so berauschend. Das ist ja ein Buch, wo du auch erzählst, wie das entstanden ist, dass du dich entschieden hast, keinen Tropfen Alkohol mehr zu trinken. Das liegt ja jetzt schon ein paar Jahre zurück. Und wie fühlt sich Susanne Karloff an innerlich, seit sie keinen Tropfen mehr trinkt und wie schreibt sie?
Okay, das muss man trennen. Also das Buch ist ja 2016 entstanden. Und ich wollte den Selbstversuch machen eben für 1 Jahr lang. Das heißt, 1 Jahr lang kein Alkohol. Das war so, ne? Besprochen fürs Buch mit dem Verlag. Das war meine Idee. Und das steht alles in dem Buch. Das ist total interessant. Und was passiert, weil man ja eben eigentlich seit man 14, 15 ist oder so, dann trinkt auf Partys und so. Mhm. Das ist ein Prozess. Und dann hätte ich eigentlich wieder trinken können. Habe ich auch probiert so ein bisschen, ne? Und mal hier und da einen Schluck. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, das ist nichts so für mich. Und irgendwann waren es dann halt, keine Ahnung, 4 Jahre. Und dieses Jahr, und ich trinke ab und zu. Ich trinke, habe auch an Weihnachten ein Glas Champagner getrunken. Es ist nicht so, dass ich, muss ja jetzt, bin ja nicht bei einem anonymen Alkoholikern. Es ist ja nicht, dass ich sage, oh Gott, nie. Für mich ist ganz wichtig zu sagen, ich hatte auch, glaube ich, weiß was, letztes Jahr irgendwann in Spiegel-Podcast zu dem Thema und den finde ich sehr gut, weil ich da so zusammenfasse, was ich alles so toll finde daran, an dem Nichttrinken. Mhm. Nach wie vor, ich würde immer eher nicht trinken, als zu trinken. Ich würde nie mehr so trinken, wie das üblich ist, so permanent und dauernd und immer Anlässe, wie man das so macht in der Gesellschaft, überall. Aber was für mich wichtig ist, dass es kein Absolut mehr gibt, kein Schwarz-Weiß, weil das etwas ist, da möchte ich selber für mich nur drauf achten, das bekommt mir nicht. Das ist ähnlich wie diese strikte Disziplin, über die wir anfangs sprachen mit dem Achtsamkeitsforscher. Ja, dass ich diese Strenge mit mir, dieses mir etwas verbieten, weil es jetzt ein Konzept ist, das möchte ich nicht. Wenn ich das Gefühl habe, ich möchte was trinken, dann möchte ich es trinken. Ich habe es nur sehr selten. So. Und deswegen trinke ich halt kaum oder nie. Also ganz, ganz sehr, sehr wenig. Und ja, das hat eigentlich mit dem Schreiben, am Anfang habe ich gedacht, das steht ja auch in meinem Buch, wobei ich habe ja nie getrunken, als ich geschrieben habe, aber halt, keine Ahnung, mein Glas Wein und dann dabei geschrieben, vielleicht schon mal, aber trotzdem, die ganze Persönlichkeit hat sich so verändert, gerade am Anfang und ich wurde so das Weglassen von Alkohol ist so wie eine tiefe eine Psychotherapie. Es kommen Sachen zum Vorschein, die du halt vorher wegdrücken kannst oder Unsicherheiten, auch in Gesellschaft sein ohne Alkohol und immer die sein, die nichts trinkt und sich ausgeschlossen fühlen. Also sehr viele alte Wunden kamen da auch wieder, sind da wieder aufgerissen worden. Und alleine dafür finde ich es einfach faszinierend, das auszuprobieren. Aber dass es nicht, dass ich Alkohol gebraucht hätte, um zu schreiben, das gab es nie. Was ich aber glaube, ist, dass durch diesen eben, ja, vor, was haben wir denn jetzt? Das sind ja schon 5 Jahre diesen Oktober, genau. Vor 5 Jahren beschlossen habe, eben, dass Alkohol nicht ein Teil meines Lebens ist. Ich glaube schon, dass das dazu beiträgt, dass ich mich noch besser kennengelernt habe. Und wenn man darüber spricht, wie man sich näher kommt oder wie man noch mehr rauskitzelt, eben dieses, was wir gerade gesagt haben, diese Persönlichkeit, dann ist das ein gutes Werkzeug, um dieser Frau oder dieser Person nahe zu kommen. Und das ist immer zuträglich. beim Schreiben oder bei jeder Form von Ausdruck. Mhm. Und insofern hat das schon einen großen Anteil daran, sicher, dass ich da bin, wo ich bin. Alleine deshalb, dieses Alkoholbuch habe ich geschrieben und ein Jahr später habe ich das Angstbuch geschrieben. Ich hätte mich meinen Ängsten sicher nicht so gestellt und so darüber schreiben können und wäre nochmal so zurückgegangen, ohne diese Klarheit von dem nicht trinken. Das ist also wie eine logische Fortsetzung, ist das Angstbuch von dem nüchtern Buch.
Das liest sich auch fast so wie eine, obwohl es, das habe ich mich die ganze Zeit gefragt und jetzt habe ich die Antwort darauf, weil es liest sich so, wenn man sie beide nochmal hintereinander liest, fast wie so eine Fortsetzung, die nochmal tiefer, klarer ist. Und das hatte ich die ganze Zeit nicht verstanden, weil es ja zwei andere Themen sind.
Ja, ja. Und aber es hängt zusammen.
Ja.
Es ist wie ein Abschälen. Es ist wie erst dieses Weglassen vom Alkohol, der ja sehr viel eben, ja, ist ja wie ein Schleier. Und wenn du das seit du jugendlich machen wir das alle und wenn du dich traust, nicht nur den zu lüften, sondern diese Schichten abzutragen, dann kommt halt immer mehr, wie in der Hämopathie mit dieser Zwiebelschale, immer diese Zwischenschalen und die kleine Haut dazwischen und zum Schluss bleibt so eine Essenz übrig von dir und die natürlich im Schreiben zu zeigen, ist natürlich stark, also stark im Sinne von nicht stark, oh, ich bin super, sondern stark intensiv. Das ist ein intensives Erleben. Ja, das ist natürlich, hätte ich auch ein Dating-Buch schreiben können. Ist auch bestimmt witzig, aber wäre nicht das Gleiche.
Und in Angst ist nichts für Feiglinge schreibst du, dass die Selbstkompetenz so einen großen positiven Effekt auf Angst hat. Warum ist das so?
Ja, weil ich glaube, dass es dir das Gefühl gibt, und das ist, haben wir mehrfach heute schon auch gesagt, dass du dich auf dich verlassen kannst. Und wenn du diesen Muskel stärkst und immer mehr Erfahrung aufhäufst, immer eine Schicht nach der anderen, ah, okay, das habe ich geschafft, ah, okay, alleine in New York, Panikattacke Fifth Avenue mit meinem Sohn, scheiße, 40 Grad, überlebe ich nicht. Huh, doch überlebt. Super. Ein Ding an Selbstsouveränität oder Selbstkompetenz mehr. Und diese Sachen, wenn du die anhäufst, deswegen meinte ich ja auch, vielleicht sollte man darüber Tagebuch führen, was man alles Tolles geschafft hat. Weil man schafft sehr viele Sachen, die man vergisst oder die man nicht ernst nimmt, ne? Nicht wertschätzt. Und das Gegenteil von dieser Selbstkompetenz ist immer eben zu glauben, man ist klein, man ist schwach, sei es körperlich, sei es geistig, sei es nervlich, sei es von den Lebensumständen, man ist schwach, nicht lebensfähig, nicht alleine atmungsfähig, man ist Opfer der Umstände, Opfer der Vergangenheit, Opfer der Eltern. Und das führt alles dazu, dass man unsicher ist. Und Unsicherheit ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Und damit meine ich nicht unsicher sein im Sinne, ich bin auch unsicher heute. Damit meine ich nicht unsicher sein, weil man sich zeigt oder weil man wie sagt man, das zart ist oder weil man, auch, keine Ahnung, Gefühle hat, das meine ich nicht. Ich meine damit nicht cool spielen, mit Sicherheit, aber ich meine, dass man sich selbst so schwächt und so ein Bild von sich hat, dass man schwach ist, das macht Angst. Das macht Angst und man glaubt immer, man braucht ein externes Kabel, genauso wie bei Alkohol, ein externes Ladekabel, um irgendwie hier durch den Tag und durchs Leben zu kommen.
Gibt es irgendetwas, wo du sagen würdest, das ist noch was an dir, wo du merkst, das magst du eigentlich nicht so richtig bei dir haben? Also da ist noch so etwas, wo du sagst, das möchtest du noch loswerden in den nächsten Jahren oder was du an dir selber nicht so richtig magst? Gibt es das?
Gibt es einige Sachen. Aber die Sachen, die ich dann da so betrachte, auch da versuche ich nicht so streng drauf zu gucken, weil wir sind ja trotz allem noch Human Beings. Also das ist ja eine Erfahrung, hier zu sein. Und das ist ja nicht etwas, ich komme hierher und sitze hier tadellos in meiner weißen Bluse und habe das Leben verstanden. Sondern das ist ja immer noch weiter.
Weißt das du? Ist so das Spannende, weil man ja schon das Gefühl hat, also du einem das positive Gefühl gibst, also mir jetzt zumindest, dass das, du sitzt da in dieser weißen Bluse und ich habe schon das Gefühl, dass du sehr, sehr viel dieses Lebens verstanden hast. und das ja auch auf so eine erfrischende Art und Weise teilst, mit so einem Witz und Humor und so einer Leichtigkeit und Liebe ja für dich selbst mit dabei, dass man da ja sehr, sehr viel von mitnehmen kann.
Ja, das ist ja auch schön und das, ne? Das freut mich, aber das ist ja nicht das Ganze. Es gibt auch ganz viele Momente auch, in denen ich alles in Frage stelle, Zweifel, mich doof finde oder auch denke, oh Gott, warum machst du das jetzt schon wieder? Die Erfahrung hast du doch schon gemacht. Wieso bist du jetzt wieder, keine Ahnung, an XY geraten? warum hast du da nicht zum Beispiel Grenzen? Warum hast du denn nicht Nein gesagt? Warum bist du denn so freundlich und sagst, ja, schützt dich besser? Aber das sind Sachen, die würde ich ja nicht lernen, wenn ich diese Erfahrung nicht machen würde. Also lerne ich. Also denke ich, okay, es ist super so, aber vielleicht kannst du dich besser schützen und mehr Energie haben, wenn du es anders machst. Das ist doch ein andauernder Prozess. Und deswegen mache ich mich dafür nicht so fertig. Aber es gibt durchaus Sachen, die ich total blöd finde an mir, nach wie vor. Aber ist doch nicht schlimm. Also passiert doch nichts so. Und ich kann da auch, und vor allen Dingen, ich meine, es ist ja so, und das kommt sicher von zu Hause, woher auch immer, aber ich muss ganz oft lachen. Ich muss ganz, ganz oft lachen über mich und ich rede auch laut mit mir und mache mich lustig über mich. Also ich glaube schon, dass dieser Blick auf sich selber eben nicht nur sanft, sondern auch, dass das lustig sein kann. Ich meine, die besten Geschichten passieren doch wirklich, wenn Dinge schieflaufen und siehe, deine Geschichte fällt mir gerade ein mit dem Windel-Malheur. So, also diese Sachen, das ist doch das, was am Leben irgendwie spannend ist, dass Dinge nicht gerade laufen. Keiner, das habe ich auch in meinem Alkoholbuch geschrieben, keiner will irgendwie lesen über eine Frau, die Wasser trinkt und Sport macht. Ist doch mega langweilig. Keiner will einer anderen dabei zugucken, wie sie alles richtig macht. Und trotzdem kann man versuchen, viel für sich, was immer das heißt, vielleicht besser zu machen, ein bisschen besser zu machen als gestern oder das, was einem doll stört, vielleicht daran eben drauf zu achten und zu arbeiten. Aber im Groben sind doch die auch Abgründe, auch Dinge, die nicht schön sind, auch Sachen, die an einem selber hässlich sind, die... Das ist doch das Interessante. Warum finden wir Leute mit Brüchen interessant? Warum lieben wir Romy Schneider? Ich jedenfalls. So.
Was ist das für dich das stärkste Gefühl, was du im Körper spürst oder was du am besten erinnerst?
Ja, schon Angst. Leider. Ja. Das ist am meisten eingebrannt in meiner DNA oder wie auch immer, ja.
Was glaubst du?
Also nicht, dass ich dauernd Angst spüre, das meine ich nicht, sondern das kann ich am schnellsten abrufen. Ich kann abrufen, wie es sich anfühlt, eine Panikattacke zu bekommen. Das kann ich immer noch.
Was glaubst du, wovon haben wir zu viel?
Selbstzweifel.
Und wovon brauchen wir mehr?
Ach, das sind so viele Sachen. Aber eine, du meinst jetzt nicht die Erde, ne? Du meinst jetzt nicht, sondern du meinst der genau. Mensch, so, wovon brauchen wir mehr? Also für mich ist, was ich bewundernswert finde an wenn ich es an mir erlebe und an anderen auch, oder an anderen und an mir, ist dieses sich nichts scheißen. Das finde ich unglaublich attraktiv. Das finde ich bei jedem Geschlecht attraktiv. Und sich nichts scheißen meine ich jetzt nicht über Leichen gehen und andere natürlich nicht. Natürlich gar nicht. Natürlich ist Mitgefühl und all das ganz wichtig. Aber ich meine dieses, ich habe ein gutes Beispiel. Also ich bin überhaupt gar kein Fan von Heidi Klum. Da habe ich nichts mit zu tun. Also habe ich auch keine Gefühle. Da bin ich relativ neutral. Also ich würde nicht über Heidi Klum schlecht reden müssen. Gibt es keinen Anlass. Noch muss ich sagen, oh, ich finde Heidi Klum so toll. Aber eine Sache, die ich an Heidi Klum richtig, richtig toll finde, sie scheißt sich nichts mit ihren Typen. Und dieser Mann jetzt ist 17 Jahre jünger. Und aber ich habe, das ist nicht nur, weil er jetzt 17 Jahre jünger ist, dass das jetzt irgendwie mein aktuelles Thema wäre und ich deswegen Heidi Klum toll finde. Ich fand das schon toll, auch wenn er 30 Jahre älter war oder ob sie mit dem Red Hot Chili Peppers Typ zusammen war oder mit Flavio Dingsbum oder mit wem auch immer. Und sie hat sogar so viele Kinder und noch von anderen Männern. Und bei mir war immer dieses, das darf man nicht als Mutter und ach Gott und mein Kind und niemand, es muss alles immer so in Ordnung sein und was denken die Leute und Heidi Klum macht einfach in dieser Beziehung, was sie will und hat dadurch so eine Freiheit. Und ich glaube auch, dass es da keinem, ich weiß es nicht, aber ich glaube auch nicht, dass es da jemand schlecht geht und jemand drunter leidet, sondern weil sie so dazu steht, was sie fühlt. Und das ist so unkonventionell und das gefällt mir so gut.
Warum glaubst du, haben wir das, dass wir so oft, also, weil oft ist das ja so, dass wir vielleicht eigentlich wissen, das wäre jetzt gut für mich oder das ist eigentlich so, wie ich es machen will. Und dann kommen ja oft diese Gedanken, nee, es geht ja jetzt eigentlich nicht, das ist dann schlecht für mein Kind, meinen Mann, meine Eltern, die Gesellschaft.
Ja. Ja, weil ich glaube, dass wir sehr konditioniert sind, dass wir Bestätigung brauchen, eine Rückmeldung bekommen, dass so, wie wir sind und wie wir es machen, es richtig sind. Und wir sind nicht richtig, wenn wir dies und das machen. Und vielleicht hat Heidi Klum einfach von ihrem Elternhaus Glück gehabt und hat sehr viel für alles, wie sie war in ihrer Ganzheit, das ist ja nur eine Mutmaßung, Bestätigung bekommen, du bist okay. Das ist ja schnell erzählt und das habe ich nicht. Also jedenfalls, ich will gar nicht jemanden anklagen, der mir was falsch mitgegeben hat. Aber ich weiß für mich, ich bin kein Kind gewesen und auch keine Frau gewesen, die dieses Gefühl hatte, ich bin gut so, wie ich bin. Und das ist nur meine Sache. Das habe ich nicht gehabt.
Und das hätte ich gerne. Und da geht es ja vielen Frauen so. Total. Also ich kann das auch unterschreiben, dass ich das auch nicht hatte. Und du schreibst ja in deinem Buch aber auch sehr schön, man muss das auch dann irgendwann ja gut sein lassen, loslassen, da auch vergeben können. Und es sind trotzdem genau die Eltern, die man brauchte, ne? So zu werden, wie man jetzt ist oder diesen Weg so zu gehen und all das so zu erleben auch. Ne?
Genau, weil das ist ja auch, es gibt eine Stelle, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist in dem Angstbuch, dass ich sage, ich bin morgens aufgewacht, jetzt eben als Erwachsene vor kurzem und habe geschrieben, plötzlich hatte ich die Antwort. Ich bin dankbar, dass genau dieser Mensch meine Mutter war und mein Vater war, weil ich genau das wurde, was ich werden sollte, nämlich ich selbst. Und das geht ja jedem Einzelnen so, auch Heidi Klum. Das werden, was ich werden sollte, nämlich ich. Und wenn man eh davon ausgeht, dass wir uns die Eltern ausgesucht haben, macht das Sinn. Und natürlich ist das eine große Prüfung für Herausforderung für ein junges Mädchen immer wieder daran zu kommen und immer wieder mit dem Thema Selbstwert konfrontiert zu werden. Wäre ich auf die Welt gekommen mit einem super Selbstwert, hätte ich ja gar nicht daran arbeiten müssen. Aber ich sehe, das ist zum Beispiel auch ein Teil meiner Lebensaufgabe. Das merke ich, wenn ich diese ganzen Bücher angucke. Es immer wieder darum ging auch, oder geht, um Selbstwert. Und das ist natürlich eine Entwicklung dann, wenn man sieht von, keine Ahnung, junges Mädchen ist jetzt 52, dass ich sagen kann, ja, das macht Sinn. Es macht Sinn, dass ich solche Eltern hatte. Es macht Sinn, dass ich solche Freunde hatte oder Bekanntschaften oder diese Erfahrungen im Leben gemacht habe, weil ich jetzt langsam da angekommen bin, ja, sodass man sagen kann, okay, dann hat sich die Lebenszeit gelohnt, weil sie hat was gelernt.
Ich muss noch mal einmal was vorlesen. Das ist auf Seite 203. Und da schreibst du, alles, was dir begegnet, ist für dich. Nicht gegen dich, auch die Traurigkeiten, auch das Schwere. Und du zitierst aus einem Brief von Rainer Maria Rilke. Wir haben keinen Grund, gegen unsere Welt Misstrauen zu haben, denn sie ist nicht gegen uns. Hat sie Schrecken, so sind es unsere Schrecken. Hat sie Abgründe, so gehören diese Abgründe uns. Sind Gefahren da, so müssen wir versuchen, sie zu lieben.
Der Brief an den jungen Poeten, ne?
Ja.
Auch das noch.
Ist das ein Grundsatz auch, nach dem du für dich lebst? Kannst du das so sagen?
Ja, weil ich habe viele, viele Jahre immer gedacht, alles ist gegen mich. Und ich meine gar nicht Menschen. So, ich habe ja viel Glück gehabt im Leben. Es ist ja gar nichts Großes, Schlimmes passiert. Aber zum Beispiel ist es echt interessant, dass wir das Gespräch heute führen, weil ich hätte das alles jetzt gar nicht so gewusst, wenn ich nicht die letzten 5 Tage eben mich damit so beschäftigt hätte. Es sind so viele Stellen eben auch noch vor eben 17 Jahren in diesem Buch, dass ich immer geschrieben habe, jetzt sind wir umgezogen, wir sind ja immer umgezogen, ja, also mein Ex-Mann und ich, weil ich war ja auch immer unzufrieden und immer wieder versucht, dass sie zufrieden wird. Und dann sind wir wieder endlich in diese riesengroße, wunderschöne Altbauwohnung, ins schönste Viertel von Hamburg, was war, dummerweise, hat sich ja diese Dame vorab umgebracht in unserer Wohnung, eine Schreiberin, was ich nicht wusste. Dann habe ich es erfahren, dann dachte ich, oh Gott, die Geister, ich kann hier nicht bleiben. Wieder ein Problem also gewesen. Dann die Müllabfuhr kam immer jeden Morgen, genau vom Schlafzimmer um 7. Das ganze Tagebuch geht um diese Müllabfuhr. Das dritte Schlimme war, oh Gott, es ist ja ein Balkon ohne Sonne. Wieso habe ich den Fehler gemacht und wir sind nicht in eine Wohnung auf die andere Straßenseite gezogen? Die haben ja den ganzen Tag Sonne. Mhm. Es ist immer so gewesen und wie gesagt, das ist 17 Jahre her und nicht als ich 13 war. Mhm. Was für ein anstrengendes Leben, permanent zu denken, dass es gegen einen ist, dass irgendwas nicht richtig ist. Mhm. Und das wirst du ja auch gelesen haben und mein Optimierungswahn, also dieses immer die Hotelzimmer immer umtauschen. Mhm. Oder der wackelnde Tisch. Das hat ja auch wirklich sehr viel mit Angst zu tun. Das ist, du willst die Sachen kontrollieren. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Übungen zu machen im Sinne, okay, der Tisch wackelt und du bleibst hier sitzen. Okay, es zieht, setz dich nicht um. Also das auszuprobieren, solche Sachen sind ja auch in dem Buch, einfach weil du kannst nicht immer die Umstände optimieren wollen, damit du dann endlich in Sicherheit bist und glücklich sein kannst. Mhm. Sondern es ist andersrum. Man kann schon oder sollte versuchen oder das trainieren, zufrieden zu sein, auch mit Umständen, die nicht so in Ordnung sind. Vielleicht komme ich deshalb gut klar mit der Pandemie. Es ist nicht so ideal, aber es sind einfach so Sachen, die ich weiß nicht, diese Perfektion, das interessiert mich nicht mehr so. Und trotzdem gibt es immer noch natürlich Sachen, wie nehmen wir jetzt mal an, ich würde in Urlaub fahren und die Sonne würde einfach gar nicht scheinen. Das war also früher ganz, ganz schlimm. Es war ganz schlimm, oh Gott, ich werde nicht braun, oh Gott, ich verbrenne, oh Gott, ich habe dies, ich habe das. Es war immer irgendein Problem. Aber heute denke ich, ich könnte damit oder weiß ich, ich komme besser mit klar. Ich komme mit jeder gegebenen Situation einfach klar. Und das heißt ja nicht, dass sie toll ist. Das heißt ja nicht, dass ich trotzdem gerne Sonne hätte, wenn es regnet. Aber es ist nicht mehr so eine, ja, und das ist natürlich ein Riesenweg. Es hat lange gedauert. Es hat auch, hat auch einen hohen Preis. Also, ich glaube, es war auch nicht so toll, mit mir zusammen zu sein. In manchen Dingen schon, aber in manchen auch anstrengend. Und deswegen, ich bin da jetzt halt so anders als damals und würde deswegen sagen oder sage, egal was passiert, das Leben ist für mich.
Das ist schön. Das ist auch so ein schönes Schlusswort. Und wir haben noch eine Frage, die für dich natürlich ja prädestiniert ist und du hast, glaube ich, einen großen Fundus wahrscheinlich, aus dem du schöpfen kannst, wenn du ein Buch nennen solltest, was dich besonders inspiriert hat, begleitet hat oder vielleicht immer noch begleitet und was du empfiehlst.
Also Joan Didion ist ja meine Lieblingsschriftstellerin. Früher war es auch Ingeborg Bachmann, also ist es heute auch noch. Aber Joan Didion ist das, was mich am meisten berührt. Und ja, da gibt es ja mehrere auch in deutscher Übersetzung. Also das Jahr des magischen Denkens, natürlich ist es traurig. Ich meine, sie hat ihren Mann verloren und ihre Tochter. Mhm. Aber sie ist für mich eine der größten.
Schön. Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Susanne, für die ehrlichen Antworten, für deine Texte, für das, was wir von dir lesen dürfen und dass du so viel Preis gibst, aus dem wir, glaube ich, sehr, sehr viel lernen und mitnehmen können.
Dankeschön, Simone. Das hast du und ich möchte dir sagen, ich finde, du kannst ganz toll Interviews führen.
Dankeschön.
Ganz tolle Fragen gestellt.
Dankeschön.
Das ist gar nicht selbstverständlich. Also ich habe ja schon viele Interviews gegeben und gemacht und hast du sehr, sehr, finde ich sehr, es war sehr schön und ja, besonders.
Vielen Dank, vielen, vielen Dank.
Danke dir. Und toll, dass es mit der Technik noch geklappt hat.
Oh mein Gott, Das haben wir noch gut gerettet.
Ja, kann ich endlich wieder von diesem Heizungsmopf hier weg.
Ihr Lieben, vielen Dank fürs Dabeisein. Das war das wunderbare Gespräch mit Susanne Karloff. Ich weiß gar nicht, wie man es abschließend gut zusammenfassen könnte, weil so viele Learnings und so viele wertvolle Dinge darin liegen, dass man sich die Folge einfach immer wieder anhören kann. Ich habe sie jetzt, glaube ich, zum 5. Mal gehört und ich bin immer noch nicht müde geworden. Deshalb empfehlt sie gerne weiter an ja, einfach an alle Frauen, an ältere Frauen, an junge Frauen, weil wir hier, glaube ich, ganz, ganz viel, viel lernen können. Mir gefällt das Gespräch besonders, weil es positiv ist, weil wir lachen, weil es fröhlich ist, aber weil es auch einfach sehr, sehr tief und sehr, sehr ehrlich ist. Das ist es, glaube ich, auch, was mich so sehr an Susanne und ihren Texten begeistert. Und das tut sie auch in diesem Gespräch. Sie entlässt uns mit einem guten Wohlgefühl für uns selbst und dennoch mit einer ganz angenehmen Tiefe. Du findest den Podcast auf Spotify und iTunes. Wir freuen uns, wenn du ihn bewertest. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Simone.